Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute das Zentrum für chronisch entzündliche Darmerkrankungen in den DRK-Kliniken Berlin, Köpenick. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Und wir sind in der vorerst letzten Folge unserer Miniserie chronische entzündliche Darmerkrankung angekommen. Und da wollen wir heute nochmal ein paar Blicke über den Tellerrand sehen. Zum Beispiel, was gibt es denn noch für Symptome außerhalb des Darms? Oder wie wirken sich die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen auf eine Schwangerschaft aus? Aber wir wollen Ihnen auch unser neues Zentrum für chronische entzündliche Darmerkrankungen in den DRK-Kliniken Berlin Köpenick vorstellen. Was wird da so gemacht? Und was sind die Vorteile, in so ein gut vernetztes Zentrum zu gehen als Patient? Dafür habe ich natürlich wieder einen Gast. Und zwar ist er Oberarzt in der Klinik für Inneres, Gastroenterologie, Hämatologie und Onkologie, Nephrologie am Standort der DRK-Klinik in Berlin-Köpenick. Und sein Name Dr. Med. Benjamin Moser. Ja, also da wollen wir nochmal schauen, was wir da heute noch alles lernen können. Also, los geht's. Herr Dr. Moser, ich freue mich, Sie bei Rezeptfrei begrüßen zu dürfen und sage herzlich willkommen und guten Tag.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, wir reden heute ja über die chronischen entzündlichen Darmerkrankungen. Vielleicht fangen wir erstmal so an. Was ist denn das überhaupt? Was verstehe ich darunter?
Im Grunde genommen sind es chronisch entzündliche Erkrankungen, die Betroffenen meistens ein Leben lang betreffen. Und es gibt da verschiedene Unterformen. Die zwei Hauptformen sind einmal der Morbus Crohn und auf der anderen Seite die Colitis ulcerosa. Mhm. Es gibt auch eine Form, die sozusagen sich nicht ganz differenzieren lässt initial. Das nennt man dann Colitis indeterminata, also nicht ganz klar zuordnungsbar. Mhm. Im Grunde genommen ist es so, dass diese Erkrankungen sich natürlich unterscheiden, Colitis ulcerosa und Morbus Crohn, und doch auch einige Gemeinsamkeiten haben. Mhm. Ja. Die Colitis ulcerosa, die zeichnet sich dadurch aus, dass die primär den Dickdarm befällt. Und zwar ist da immer sozusagen der Enddarmbereich betroffen. Und dann kann die sich kontinuierlich ausbreiten über den gesamten Dickdarm. Und das ist von Patient zu Patient unterschiedlich. Mhm. Aber es betrifft nur den Dickdarm.
Okay.
Oh ja. Und dann ist es so, dass diese Patienten eine Entzündung in der Darmschleimhaut haben, und diese Entzündung, die kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein, aber kann vor allem dann dazu führen, dass die Menschen eben eine Durchfallsymptomatik entwickeln, Blut auch sogar absetzen, wenn das eine schwere Entzündung ist. Mhm. Und das kann auch zu Gewichtsverlust führen und so weiter. Beim Morbus Crohn ist der relevante Unterschied, dass die bei der Morbus Crohn, bei der Erkrankung im Grunde genommen der gesamte Gastrointestinaltrakt betroffen sein kann. Das heißt, von Mund bis zum Ausgang ganz unten kann überall Entzündung auftreten. Also manche Betroffene haben dann sozusagen auch einfach nur mal Aften im Mund oder so. Es kann die Speiseröhre, auch Magen und Zwölffingerdarm betroffen sein. Aber häufig ist beim Morbus Crohn eben der letzte Abschnitt des Dünndarms betroffen. Den nennen wir das terminale Ileum. Und da ist in fast 50% der Fälle sozusagen der Hauptentzündungsort beim Morbus Crohn. Mhm. Das ist, denke ich, die wesentliche Unterscheidung. Und vor allem dann darüber hinaus noch, dass eben beim Morbus Crohn diese Entzündung auch wandüberschreitend sein kann, während das bei der Colitis ulcerosa eigentlich nur sich immer in der Schleimhautebene abspielt. Aber beim Morbus Crohn wirklich sich sozusagen die Entzündung selber über die Wand hinaus ausbreiten kann, sodass es da noch andere Komplikationen auch im Krankheitsverlauf geben kann. Und da kann man sicherlich gleich nochmal genauer drauf eingehen.
Ja, das machen wir auch auf jeden Fall. Dann fangen wir doch erstmal nochmal an mit Colitis ulcerosa. Woran merke ich denn,
dass ich so eine Krankheit habe. Also Sie haben jetzt schon gesagt, Durchfall kann ich haben und Blut im Stuhl. Aber was noch? Also woran würde ich jetzt merken, dass ich dann doch mal langsam zum Hausarzt muss?
Genau. Also im Grunde genommen ist Durchfall und auch Blut im Stuhl erstmal das Allerhäufigste. Mhm. Also gerade für die Patienten mit einer Colitis ulcerosa, die haben dann natürlich auch häufig Bauchschmerzen und haben vor allem kurz bevor sie dann einen Stuhlgang haben, so krampfartige Bauchschmerzen, können auch häufig den Stuhlgang nicht mehr halten, müssen zur Toilette rennen, was für viele unserer Patienten da ein großes Problem darstellt, weil man natürlich im öffentlichen Raum auch nicht immer schnell den Zugang zu Toiletten hat. Und das ist sicherlich eine ganz wichtige Sache, dieser imperative Stuhl dran. Oder auch nachts auf Toilette müssen, den Schlaf geraubt bekommen dadurch. Und je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist, kann eben die Krankheitsaktivität auch so stark sein, dass man auch Fieber hat und Gewicht abnimmt. Mhm. Dass es eben andere systemische, also im Körper systemische Nebenwirkungen sozusagen noch hat, der Entzündungszustand.
Mhm. Okay, und dann gehe ich halt irgendwann wahrscheinlich zum Hausarzt, weil es mich dann doch irgendwann belastet, weil es zu viel ist. Was macht der dann und wann komme ich zu Ihnen?
Das ist das große Problem und das ist auch das große Problem, vor dem natürlich Hausärzte stehen. Erstmal im Grunde genommen sind Durchfallerkrankungen selber natürlich was sehr Häufiges. Und es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, warum eine Durchfallerkrankung entsteht. Und dann entscheidet man, haben wir hier einen akuten Durchfall, akute Durchfallerkrankung oder eine chronische Durchfallerkrankung. Das macht man über die Zeit und dann entscheiden natürlich bei der chronischen Durchfallerkrankung viele infektiöse Möglichkeiten aus. Ne? Diese normalen Durchfallerkrankungen. Dann guckt man, gab es eine Reiseanamnese und so weiter. Mhm. Und wenn aber das von dem Erscheinungsbild her, von den Stuhlgängen und blutige Durchfälle 5 bis 7 Mal täglich beispielsweise, dann ist das schon immer so, dass man da sehr achtsam in die Richtung denken sollte, dass eben auch eine Colitis ulcerosa oder auch, also ich sag mal CED als Abkürzung für chronische entzündliche Darmerkrankung vorliegen könnte. Und genau, dann ist halt auch je nachdem dann die Frage, wie man weiter vorgeht. Das werden dann Stuhluntersuchungen sicherlich vom Hausarzt veranlasst und dann ist irgendwann der Weg zu einer Darmspiegelung einzuschlagen. Ja, das ist dann natürlich das Wesentliche, was man zur Diagnosestellung.
Und da kann man dann halt sehen, dass der Bereich entzündet ist.
Genau, da würde ich gleich nochmal drauf eingehen, weil ich möchte eine Sache ergänzen, was glaube ich ganz wichtig ist. Und da bin ich gerade ein wenig drüber hinweggegangen. Für beide Erkrankungen, also Colitis ulcerosa, aber auch Morbus Crohn, gilt halt, dass es nicht nur eine Darmerkrankung ist, wie viele denken, sondern eine letztendlich Systemerkrankung. Und insofern gibt es ganz viele andere sogenannte extraintestinale Manifestationen der CED. Was heißt extraintestinal? Heißt einfach Erscheinungen außerhalb vom Darm selber.
Oh, zum Beispiel?
Genau, und das ist wirklich was die meisten Menschen nicht wissen und was wirklich aber viele Betroffene haben. Und das eine ist, das können beispielsweise Entzündungen im Bereich der Augen sein, dass also dort die Bindehaut entzündet ist das kann zum Teil auch sehr schwer ausfallen. Häufig ist es nur sehr leicht. Eine andere sehr häufige Sache, ich würde sagen, bei jedem 5. bis 4. Patienten in etwa mit CED kommt es zu Gelenkbeschwerden.
Aha, okay.
Bei manchen Patienten sogar bevor die Darmerkrankung sich offenbart. Also es gibt immer wieder Fälle, wo jemand über die Gelenkbeschwerden zum Rheumatologen geht und dann kommt man über die Zeit dahin, dass er eigentlich eine CED vorliegt.
Okay.
Das heißt, das sind sogenannte, also da gibt es klassisch in der Wirbelsäule eine Gelenkerkrankung, die Fingergelenke sozusagen. Aber im Grunde genommen kann es alle Gelenke betreffen und es gibt da eben auch eine gewisse Schnittmenge mit den Gelenkexperten, den Rheumatologen. Und da ist eine enge Zusammenarbeit gefragt.
Okay, wie kommt der Zusammenhang zustande?
Da gibt es verschiedene Erklärungsansätze, die sozusagen eine sogenannte Spondylarthritis haben. Das ist halt dieses, da gibt es so ein letztendlich einen zellulären Marker, das HLA-B27. Das ist im Grunde genommen dann erhöht bei diesen Patienten oder liegt davor und das begünstigt das. Ganz genau, wieso jetzt bestimmte Gelenkentzündungen zustande kommen oder nicht, das kann ich Ihnen nicht beantworten und wahrscheinlich können es auch die meisten nicht beantworten oder man kann es nicht beantworten. Mhm. Häufig sind diese extraintestinalen Manifestationen parallel zu einem Schub der Erkrankung, also zu einer Aktivität der Erkrankung dann vorhanden und gehen dann auch wieder zurück, wenn der Darm sich beruhigt. Das ist relativ häufig.
Ah, okay.
Es gibt aber auch einen Anteil der Patienten, bei denen diese extraintestinalen Manifestationen so ein bisschen im Vordergrund stehen. Und eine andere ist noch relativ häufig, sind Hauterscheinungen. Also da gibt es auch sehr schwere, so wie so tiefe Hautwunden, die entstehen können. Mhm. Das Pyoderma gangrenosum genannt oder auch das Erythema nodosum. Das sind so verhärtete, rötliche Stellen an den Schienbeinen vordergründig. Mhm. Und dann gibt es noch in der Leber eine Erkrankung, die primär sklerosierende Cholangitis, die vor allem bei Colitis ulcerosa vorkommt in etwa 5% der Patienten und die hat sozusagen eine Veränderung der Gallengänge, dann bringt die mit sich und führt letztendlich immer weiter zum Umbau des Lebergewebes. Und bei manchen und Patienten führt das dann eben auch dazu, dass die da ruhig eine Leberzirrhose entwickeln und eventuell auch im Leben dann eine Lebertransplantation erhalten müssen.
Oh, okay, das ist ja deutlich komplexer sozusagen noch, als es eh schon ist. Okay.
Genau, also das wird so häufig ein bisschen unterschätzt, was sozusagen diese Erkrankung außerhalb des Darmes noch so mit sich bringt und die Liste geht jetzt noch weiter, sage ich mal, aber vielleicht gebe ich Ihnen erstmal das Wort zurück, ja.
Okay. Sind denn entzündliche Darmerkrankungen Autoimmunkrankheiten? Also zählen die dazu?
Man hat das früher so mehr so gezählt, ganz so einfach das zu bezeichnen, dann hat man sich, glaube ich, ein bisschen davon verabschiedet. Im Grunde genommen spielt das Immunsystem eine relevante Rolle. Aber es ist in der Entstehung ist es sozusagen, spielen mehrere Einflüsse hier eine Rolle. Und das ist zum einen bei einem Anteil der Patienten genetische Faktoren, insbesondere bei den Patienten, die schon in der Kindheit erkranken. Also das ist häufig bei ein Viertel der Patienten in etwa erkranken in der Kindheit bereits.
Oh, ist aber auch gemein.
Da ist der genetische Anteil relativ hoch. Kindheit, sag mal, bis zum Erreichen des Erwachsenenalters, da ist der genetische Anteil relativ hoch. Andere Faktoren, und einer der Hauptfaktoren ist sicherlich, dass irgendwelche Einflüsse die Darmbarriere stören. Und wenn diese Darmbarriere irgendwann gestört ist, dann kommt es zu einer erhöhten Penetration durch die Darmschicht und dann zu einer nicht gut regulierten Immunantwort, sage ich mal. Und diese Immunantwort, die dann sozusagen, dysreguliert stattfindet und sich in irgendeiner Form ein wenig verselbstständigt und überschießt sozusagen als Reaktion des Körpers, das ist dann das, was eben schon, wo man sagen kann, es findet so eine gewisse autoimmuner Prozess statt. Allerdings haben wir nicht, wie bei anderen Autoimmunerkrankungen, die es so gibt, also und dann wirklich als Autoimmunerkrankungen bezeichnet werden, jetzt Antikörper oder so, die im Körper für uns nachweisbar werden und dann sagen, ja, wenn die vorliegen, dann haben wir diese Erkrankung. Ganz so einfach ist es hier nicht. Also es ist hier so ein Zusammenspiel aus vielen Dingen und da spielen dann noch andere Faktoren rein, ob man zum Beispiel viele Magen-Darm-Krippen auf gut Deutsch hatte, also mit oder viele antibiotische Therapien erhalten hat, ob man in der Kindheit gestillt wurde oder nicht. Und
ach so, ist also mehrere Faktoren. Ah, okay.
Weiteres. Stress, Rauchen, der Einsatz von Schmerzmitteln, also ganz viele verschiedene Faktoren wurden da schon erkundschaftet sozusagen. Und irgendwie ist es ein Zusammenspiel aus alledem, was dann zur Auslösung der Erkrankung führt.
Okay. Ja, das ist wirklich komplex. Gut, aber kommen wir nochmal zur Diagnostik zurück. Wir waren ja irgendwie bei der Darmspiegelung.
Ja.
Genau. Werde ich dann als Hausarzt dann zu Ihnen überwiesen? Also wann kommen denn die DRK-Kliniken Berlin-Köpenick ins Spiel?
Ja, das ist Das ist, da gibt ganz unterschiedliche Wege. Im Grunde genommen ist es entweder so, dass Betroffene eben eine Diagnose schon haben. Mhm. Das ist natürlich sehr häufig so, dass Betroffene eine Diagnose schon haben und einfach einen Behandler suchen. Mhm. Das ist, denke ich, ein sehr häufiger Weg. Erstens, weil manchmal vielleicht auch Hausärzte möglicherweise jetzt sozusagen da an den Rand kommen mit den Möglichkeiten, wie die Behandlung erfolgen soll. Mhm. Aber auch, weil vielleicht Betroffene keinen anderen Behandler unbedingt finden. Mhm. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, diese Patienten anzubinden und zu betreuen. Aber Sie sprechen auch den Anfangsfall an, ne? Dass jemand sozusagen jetzt die Symptome hat und dann würde der Hausarzt gucken, okay, jetzt habe ich hier ein paar Untersuchungen gemacht, Stuhluntersuchungen und die Entzündungswerte sind leicht erhöht und es könnte eine Colitis ulcerosa beispielsweise sein. Mhm. Und dann würden wir bei uns eine Endoskopie durchführen. Mhm. Und im Rahmen dieser Endoskopie könnte man dann eben verschiedene Veränderungen sehen, würde dann auch das den Pathologen, also den Gewebsspezialisten schicken. Und wenn dann das Bild alles zusammenpasst, bekommt das Kind sozusagen seinen Namen und dann nennt man diese Erkrankung Colitis ulcerosa oder eben auch Morbus Crohn. Und dann würden wir diese Betroffenen anbinden können, auch bei uns in die Betreuung.
Ah ja, okay. Beim Morbus Crohn ist die Diagnose ähnlich, also auch mit...
Das ist gut, dass Sie das fragen und das ist eine interessante Frage. Kommt natürlich darauf an. Also wenn der Morbus Crohn beispielsweise jetzt nur den Dickdarm betrifft, dann kann man das natürlich auch gut in der Darmspiegelung sehen. Mhm. Bei der Darmspiegelung ist es ja so, dass man durch den Dickdarm sich vorspiegelt und dann eben den Dickdarm sich anschaut und dann ganz am Ende vom Dickdarm noch den letzten Anteil vom Dünndarm auch einsehen kann, aber letztendlich meistens nur so 10 Zentimeter oder so und weiter dann nicht. Und nur so mal zum Ausholen, es gibt natürlich dann an Dünndarm nochmal etliche Meter Dünndarm, die folgen.
Mm, ja, okay.
Ja, und da kommt man in so eine diagnostische Lücke beim Morbus Crohn rein und im Grunde genommen gibt es ja Möglichkeiten, entweder, dass man mit dem Ultraschall den Darm sich darstellen kann und auch da Entzündung sehen kann. Das ist eine sehr schicke Methode, die in Deutschland sehr gerne auch verwendet wird. Das machen wir auch bei uns sehr gerne, weil das natürlich nicht invasiv ist und für die Patienten recht gut zugänglich ist, ohne viel Vorbereitung. Mhm. Die andere Möglichkeit ist, ein MRT durchzuführen, bei dem man vorher ein Kontrastmittel trinkt. Und das ist ein spezifisches MRT, mit dem man das ganz akkurat auch darstellen kann, den Dünndarm. Mhm. Und bei Verdacht auf Morbus Crohn wird häufig auch noch eine Magenspiegelung ergänzt, weil eben auch dort oben ein Befall stattfinden kann in der Speiseröhre oder auch Magen. Mhm. Und dann würde man dementsprechend auch dort Proben nehmen und kontrollieren, ob dort auch ein Befall vielleicht vorliegt. Mhm.
Und da sieht man dann auch entzündliche Veränderungen oder?
Da will man auch entzündliche Veränderungen sehen und das kann sehr unterschiedlich stark ausfallen. Auch da kann die Schleimhaut richtig quasi eingefressen sein, auf gut Deutsch, so ein bisschen ulzeriert, sagen wir, im Medizinslang sozusagen. Okay. Manchmal sieht man auch nur leichte Entzündungen, aber der Pathologe kann dann eben typische Veränderungen im Sinne einer Crohn-Erkrankung diagnostizieren. Das haben wir gar nicht so selten so. Aber im Grunde genommen ist dieser Dünndarm-Crohn oder auch ein Crohn-Befall des oberen Gastrointestinaltraktes eher etwas selten.
Ah, okay.
Im Vergleich.
Okay, Diagnose haben wir. Wie sieht denn jetzt eine
Diagnose haben wir.
Genau. Wie sieht die Behandlung aus? Fangen wir wieder an mit Colitis ulcerosa.
Ja, das ist ein Thema, was wirklich, also wenn Sie das jetzt vor 10 Jahren gefragt hätten, hätten Sie noch eine sehr andere Antwort bekommen. Ah. Also im Großen und Ganzen kann man natürlich sagen, die Behandlung sieht in irgendeiner Form häufig das Immunsystem unterdrückend aus. Man versucht also, die Mechanismen des Immunsystems zu unterdrücken, dass diese etwas entkoppelte Immunantwort in der Darmwand zurückgedrängt wird. Mhm. Und dahinter hat sich im Grunde genommen auch nichts geändert. Man hat sozusagen seit den 1950ern angefangen, Cortison zu geben und zu therapieren und damit hat man riesige Erfolge erzielt und viel weniger Menschen sind zum Beispiel daran gestorben oder so. Mhm. Und ich glaube dann in den 70ern Ungefähr kam dann ein Medikament noch mit dazu oder auch schon früher, ich bin mir nicht ganz sicher jetzt, da ist das Mesalazin. Und das ist im Grunde genommen ein Medikament, was eben auch die Entzündung in der Darmschleimhaut bekämpfen kann. Und dieses Produkt Mesalazin, das hat sich jetzt heutzutage noch gut gehalten und wird bei der Colitis ulcerosa als Basismedikament sehr häufig verwendet.
Und das wirkt auch gut, scheinbar.
Und das wirkt für viele Patienten auch, genau. Aber ganz grundsätzlich muss man unterscheiden und zwei Sachen. Bei diesen Erkrankungen, für beide Erkrankungen zählt, als erstes macht man sozusagen eine Bekämpfung von dieser aktiven Aktivität. Ja? Und das nennen wir eine Induktionstherapie. Also am Anfang muss man erstmal Ruhe ins System bekommen mit einer Induktionstherapie. Und für diese Induktionstherapie ist es immer noch gang und gäbe, bei einem, sage ich mal, mittleren oder schwereren Aktivität der Erkrankung eine Cortisontherapie an erster Stelle zu machen.
Okay.
Allerdings nur für einen gewissen Zeitraum von wenigen Wochen. Und danach muss man eben schauen, braucht es jetzt eine Erhaltungstherapie, die darüber hinaus jetzt sozusagen die Erkrankung ruhen lässt, wenn man jetzt diese Ruhe hergestellt hat mit dem Cortison, oder braucht es das vielleicht nicht? Und wenn man eine Erhaltungstherapie braucht jetzt bei Colitis ulcerosa, reicht es dann als niedrigste Schwelle sozusagen der Erhaltungstherapie, Mesalazin zu verwenden? Das kann man verschiedenen Darreichungsformen, also als Tabletten nehmen, aber es gibt auch für den Enddarm-Colitis gibt es auch sozusagen rektale Therapien damit, mit Schaum oder Einläufen oder Zäpfchen. Genau, auch das gibt's. Und diese Mesalazintherapie kann dann die erste Stufe sein. Und dann ist es so, wenn man merkt, dass das mit dem Mesalazin nicht funktioniert oder es sozusagen unter der Mesalazintherapie zu vermehrten Schüben kommt, immer wieder im Jahr, dann müsste man darüber nachdenken, eine höhere Therapieklasse einzuschreiten.
Das heißt, die Dosierung wird erhöht von den Tabletten, oder?
Nee, sondern man würde dann andere Substanzen wählen
müssen.
Ja. Und entweder ist es eben über diesen Weg oder am Anfang ist die Entzündung schon so schwer gewesen, dass man sagt, okay, wir trauen uns jetzt hier vielleicht nicht mit dem Mesalazin, sondern wir gehen direkt in eine höhere Substanzklasse. Da gibt es verschiedene Ansätze. Und im Grunde genommen mit höherer Substanzklasse meine ich dann die sogenannten Biologika. Da gibt es ein Medikament, was sozusagen seit 2000 etwa auf dem Markt ist, das ist sozusagen der Klassiker. Unter den Medikamenten ist das Infliximab, das sind die TNF-Alpha-Antikörper, die sozusagen ein Molekül blockieren in der in dieser Entzündungskaskade, im Übrigen immer im ganzen Körper. Und dieses Medikament macht dann eben eine Immunsuppression, aber eben auch an der Darmwand und hat eine sehr gute Effektivität erzielt für beide Erkrankungen.
Aber da habe ich ja bestimmt auch Nebenwirkungen, oder? Wenn es das im ganzen Körper macht? Oder geht das eigentlich?
Nee, völlig richtig. Es gibt Nebenwirkungen und da hat man natürlich jetzt über die Jahre auch schon viele Daten sammeln können, was passiert da eigentlich. Da gibt es zum einen natürlich allergische Reaktionen können auftreten. Die kann man in der Regel dann vor Ort gut wieder einfangen aufs Medikament. Es gibt natürlich für die Patienten verschiedenste Möglichkeiten, jetzt mehr Infekte zu bekommen, weil man natürlich das Immunsystem drosselt. Und das zählt jetzt für alle die Medikamente, die ich gleich auch irgendwie, die da noch dazugehören. Weil man das Immunsystem drosselt, hat man potenziell mehr Infekte, man neigt mehr vielleicht zu Pickeln. Aber es gibt auch manchmal sehr schwerwiegende Infektionen, die unter diesen Medikamenten auftreten können.
Okay, und da muss man halt abwägen, ob es nun nutzt oder... Ja.
Genau, das muss man jedes Mal abwägen und häufig hat man aber gar nicht so richtig die Wahl, weil es den Patienten so schlecht geht, sodass man dann eben das Medikament nimmt und wenn zu viele Nebenwirkungen des Medikaments auftreten oder zu schwere, dann muss man natürlich manchmal schauen, kann man das irgendwie anpassen oder vielleicht auch auf ein anderes Medikament wechseln.
Okay, Sie haben ja gerade schon angedeutet, da gibt es irgendwie noch mehr. so ein bisschen?
Genau, das ist das Spannende. Im Grunde genommen, dieses Infliximab war bis 2015 so ein bisschen das Einzige und danach ist die in den letzten 10 Jahren jetzt die Welt explodiert, was das angeht.
Ah,
und es kommen gerade jährlich neue Medikamente dazu. Ich glaube, für die Colitis ulcerosa sind es jetzt, ich weiß nicht, 10 oder 11 oder 12 Medikamente schon, die mittlerweile in Deutschland zugelassen sind. Da gibt es sozusagen die im Grunde genommen sich alle danach richten, in diesen molekularen Mechanismen in der Darmwand, die zur Entzündung beitragen, einzugreifen. Ja, und die machen das alle über etwas verschiedene Angriffspunkte, aber konnten in den Zulassungsstudien, die weltweit durchgeführt wurden, eben ihre Effektivität nachweisen und haben dann deshalb die Zulassung erhalten.
Ah ja.
Und die unterscheiden sich alle so ein klein wenig in der Darreichungsform, oder an den Nebenwirkungen, in der Häufigkeit, wie oft man es geben muss und eben auch ein bisschen in der Effektivität und in noch anderen Dingen, so dass man sagen muss, da ist es manchmal gar nicht so einfach, jetzt auch als Behandler mit dem Patienten gemeinsam zu entscheiden, was ist jetzt der richtige, was ist das richtige Medikament für den individuellen Betroffenen. Genau, da gibt es viele, viele Möglichkeiten.
Ja. Aber das ist doch ganz gut, wenn man dann auch so ein bisschen die Wahl hat und nicht nur eins oder zwei.
Genau, das ist sicherlich aber auch ein Ding, warum jetzt sozusagen in der nächsten Zeit, dass ja auch zunehmend ein bisschen das komplexer wird, diese Erkrankungen auch zu behandeln und auch auf Menschen oder Ärztinnen, die sich jetzt nicht so häufig vielleicht damit beschäftigen, dann auch es schwerer haben, den Überblick zu behalten, was da gerade jährlich immer alles dazukommt.
Also
wenn man jetzt diese ganzen Begrifflichkeiten, alleine die Namen der Medikamente, also die heißen alle so verrückt und so, die muss man dann erstmal alle zusammenbekommen und dann noch die ganzen einzelnen Steckbriefe kennen zu den Medikamenten. Das ist gut machbar, aber insofern ist das sicherlich zunehmend für die Behandler, die sich auf das auch ein bisschen spezialisieren. Und da gibt es natürlich auch niedergelassene Ärzte, es gibt Zentren und Schwerpunktpraxen und gibt es verschiedene Möglichkeiten, an wen man sich da wenden kann.
Zum Beispiel an
ja auch nicht alle Patienten, die das brauchen.
Ja, genau. Ja. Und zum Beispiel an die DRK-Klinik Berlin-Köpenick, da kann man sich ja dann auch hinwenden scheinbar.
Genau. Ja? Wir haben jetzt hier bei uns noch das Zentrum für chronisch entzündliche Darmerkrankungen, was natürlich noch relativ neu gibt. Und da haben wir im Grunde genommen, ist das Schöne, dass das hier vor Ort ganz interdisziplinär eigentlich die Möglichkeit gibt, alles abzudecken, was eben da zur Behandlung dazugehört. Und das habe ich jetzt noch ein bisschen unterschlagen, aber es gibt eben auch etliche Notwendigkeiten, warum auch Menschen mit so einer CED-Erkrankung eine Operation mal brauchen im Verlauf des Lebens. Ja, und das heißt, es gibt verschiedene Situationen, in denen Darmanteile operiert werden sollten und in denen das auch wichtig ist. Und da muss man natürlich ganz eng miteinander kooperieren.
Und da arbeiten Sie dann auch mit der Chirurgie zusammen bei sich da im Krankenhaus?
Genau, da sind wir ganz dicht gemeinsam mit den chirurgischen Team hier gemeinsam. Wir haben ganz enge Zusammenarbeit mit dem radiologischen Team, weil natürlich die Bildbefundung ganz wichtig ist, mit dem pathologischen Team, mit der Ernährungsmedizin hier im Haus, mit Psychologie und in Einzelfällen mit der Gynäkologie oder auch Urologie. Und da ist es sozusagen sehr interdisziplinär aufgebaut. Und das braucht das auch. Es gibt alle in regelmäßigen Abständen ein sogenanntes CED-Board, in dem dann interdisziplinär die Fälle besprochen werden, die dann, so dass man da eine gemeinsame Entscheidung trifft, was der richtige Weg für die Patienten sein wird. Und was aber auch besonders schön ist, ist sozusagen dieses Zentrum für CED bei uns in Köpenick eingebettet ist in ein Konstrukt einer sogenannten ASV. Das ist ein Konstrukt, was jetzt erst seit 2 Jahren in Deutschland für diese Erkrankung existiert.
Und was heißt ASV?
ASV heißt ambulant spezialfachärztliche Versorgung, also ein bisschen kompliziertes Wort.
Okay.
Und da sind wir in einem Netzwerk hier lokal von verschiedenen Ärzten. Dazu gehören andere Gastroenterologen, die mit einer hohen Expertise auch die Betroffenen behandeln, die in diesem Netzwerk mit eingeschlossen sind und da top qualifiziert sind. Aber dazu gehören eben auch die Fachrichtungen, die ich vorhin Ihnen genannt habe, die sozusagen diese extraintestinalen Manifestationen mitbetreuen können. Dazu gehören Rheumatologen, Dermatologen, Augenheilkunde gehört dazu, natürlich auch die Labormedizin. Und das ist sozusagen alles notwendig, um wirklich alle Facetten dieses Erkrankungsbildes richtig abzudecken.
Okay, also wenn ich die Krankheit habe, bin ich also bei Ihnen eigentlich bestens aufgehoben.
Ich denke, dass wir grundsätzlich hier sehr gute strukturelle Voraussetzungen haben, um eigentlich alles anzubieten, was für die Behandlung notwendig ist. Das kann ich schon so sagen. Ich war jetzt selber auch vorher an der Uni und ich denke, wir haben hier eigentlich alles, was man dafür benötigt, das gut zu behandeln und um diesen ganzheitlichen Ansatz auch gewährleisten zu können, der hier einfach nötig ist. Sie müssen ja auch sehen, viele der Betroffenen also erkranken ja in einem jungen Lebensalter, also zwischen 20. und 40. Lebensjahr.
Ah, okay. Ja.
Und das bedeutet, dass da natürlich das ganz elementar ist, dass man möglichst rasch wieder im Berufsleben eingegliedert ist, dass man das Familienleben meistern kann, dass man überhaupt vielleicht durch eine Schwangerschaft kommt und so weiter. Und deshalb ist eben diese interdisziplinäre Zusammenarbeit an ganz, ganz vielen Stellen extrem wichtig.
Mhm. Eine Schwangerschaft wäre aber jetzt möglich, also es wäre jetzt, oder?
Absolut möglich, absolut möglich. Und ich möchte nur alle motivieren, die das auch vielleicht hören und betroffen sind. Definitiv, man kann sehr gut schwanger werden und es kommt da in aller Regel ein ganz vergleichbares Ergebnis immer raus. Da gibt es das Größte, was einfach das Wichtigste an der Stelle ist, einfach immer ganz eng mit den Ärzten zusammenzuarbeiten und gerade in der Schwangerschaft eben eine enge, engmaschige Betreuung und auch eine Therapie durchzuführen, die mit der Schwangerschaft vereinbar ist. Und dann geht das in aller Regel sehr gut, ja.
Okay, gut zu wissen.
Ja, das ist wirklich wichtig zu betonen, weil das ist ein wichtiges Thema. Es gibt also ganz viele so Sonderthemen in diesem komplexen Thema dieser Erkrankung, den man sich so im Einzelnen widmen kann und auch muss. Und deshalb braucht es so eine große Struktur und so ein großes Netzwerk, um das zu gewährleisten. Mhm.
Jetzt hatten Sie auch gerade gesagt, Sie arbeiten ja auch mit der Ernährungsberatung zusammen. Was kann ich denn machen, damit es vielleicht besser wird oder nicht schlechter wird? Oder also spielt die Ernährung eine Rolle?
Ja, ich hab auf die Frage gewartet, weil das ist natürlich eine ganz normale Frage, die sofort kommen muss, wenn man an den Darm denkt.
Und,
die Ernährung spielt eine Rolle. Das ist sicher. Ja, dass die Ernährung spielt zum einen schon in der Entstehung der Erkrankung vermutlich eine Rolle, als auch im Krankheitsverlauf. Aber ich muss so ein bisschen dämpfen, was das angeht, weil jetzt man richtet sich ja immer nach den Leitlinien und die Leitlinien wiederum richten sich nach dem wissenschaftlichen Stand der Dinge weltweit. Man ist leider nicht so weit, jetzt sagen zu können, das isst du nicht und das isst du nicht und dann ist alles gut.
Okay,
so funktioniert es leider nicht. Insofern in der Empfehlung für die CED in den Leitlinien steht drin, dass eine gesunde, vollwertige Ernährung mit ausreichendem Anteil an Obst und Gemüse verzehrt werden soll. Im Grunde genommen wird eine mediterrane Diät empfohlen, wie für alle anderen Menschen auch.
Ja.
Und es gibt einige Lebensmittel, bei denen die Betroffenen vermehrt Beschwerden bekommen können. Dazu gehört zum Beispiel bei manchen Patienten rotes Fleisch oder Tomaten. Oder bestimmte Gemüsearten oder Erfrischungsgetränke. Und auch das ist total individuell. Ja, also das kann man nicht alle über einen Kamm scheren und jeder findet das auch ein bisschen für sich selber im Verlauf der Erkrankheit raus.
Okay, schade.
Allerdings in der Pädiatrie, also in der Kinderheilkunde, ist es so, dass man da beispielsweise mit einer Ernährungstherapie enorm gute Behandlung erzielen kann.
Ah, okay. Und was kriegt man da dann für eine Ernährung? Also
ja, das ist so eine spezialprozessierte Ernährung, die sozusagen eine, man nennt sich dann exklusiv enterale Ernährung, die im Grunde genommen da mit die Ruhe der Erkrankung einleiten kann. Das ist wie so eine Astronautenkost fast. Ja? Aber das hat sich in der Erwachsenenmedizin jetzt noch nicht so gezeigt, dass das da die gleiche Wirksamkeit erzielen kann. Und wird nur in Sondersituationen eingesetzt. Mhm. Ganz wichtig ist aber vielleicht noch ein Punkt, wenn wir noch nicht drüber gesprochen haben, die Resorption ist ja häufig eingeschränkt und es kommt natürlich zu vielen Mikronährstoffmangel. Dazu zählen Mangel an Vitamin D, an Vitamin B12, an Folsäure und vor allem der Eisenmangel ist ein ganz, ganz häufiges, eine ganz häufige Situation, die wir dann sozusagen mitbehandeln.
Mhm. Also da muss ich dann halt entsprechende Mineralstoffe zu mir nehmen, per, was weiß ich, Tablette oder?
Mhm. Genau, meistens ist es in Tablettenform. Mhm. Und natürlich ist die Therapie, ich hatte ja angesprochen, chirurgische Therapie in manchen Momenten sinnvoll und auch richtig und auch Colitis ulcerosa, manchmal wird der komplette Dickdarm entfernt und dann ist man im Grunde genommen von der Erkrankungslast auch befreit und kann auch dann ohne Dickdarm leben. Und es wird so eine Art neuer künstlicher Darmende zusammengebastelt aus dem Dünndarm. Mhm. Ein Pouch und auch damit kann man gut leben. Manche Leute kriegen auch einen künstlichen Darmausgang und auch damit kann man gut leben. Mhm. Genau, und im Grunde genommen gibt es natürlich trotzdem auch viele Patienten, die eine psychische Belastung durch die Erkrankung haben.
Das glaube ich.
Psychologische Mitbetreuung notwendig ist. Es gibt zunehmend auch Ansätze, komplementärmedizinische Therapieverfahren auch zu integrieren. Mhm. Also im Sinne der Mind-Body-Achse, dazu gehört dann sowas wie Achtsamkeitstraining, Yoga. Stressmanagement, aber auch manche Substanzen wie Kurkuma, wo positive Studiendaten vorliegen und noch einige andere Dinge, die aber nie sozusagen die eigentliche Therapie ersetzen.
Also das einfach ergänzt und...
Oder sollten, sondern ergänzen,
Okay. Ja. Ah, das ist aber auch ganz gut. Wie sieht das aus so mit Rauchen, Alkohol, solche Sachen?
Genau, Rauchen ist ein ganz spannendes Thema. Es ist gut, dass Sie das fragen.
Ja.
Rauchen im Grunde genommen hat sich gezeigt bei Morbus Crohn als besonders schädlich. Mhm. Deshalb, ich rede immer wieder auf die Betroffenen ein, das Rauchen mit Morbus Crohn zu lassen, weil im Grunde genommen das den Krankheitsverlauf nachweislich verschlechtern kann.
Ja.
Möglicherweise auch zur Auslösung der Erkrankung mit beitragen kann. Mhm. Und der Rauchstopp manchmal wie eine andere medikamentöse Therapie wirken kann.
Oh, okay. Na, das ist auch ein guter Grund aufzuhören.
Genau, das ist extrem wichtig, aber wir wissen ja alle, wie schwer das auch ist.
Ja, klar. Die Süchte halt, ja.
Ja, wie schwer das ist. Mhm. Und, interessanterweise, und ich glaube, so richtig verstanden ist das nicht, ist es bei der Colitis ulcerosa eher andersrum. dass das Rauchen in irgendeiner Form eher einen leicht protektiven Effekt für die Erkrankung hat.
Ah, okay. Auch spannend.
Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt den Betroffenen mit Colitis ulcerosa empfehlen, lebenlang weiter zu rauchen, weil da gibt es natürlich genug andere Nebenwirkungen oder, sag ich mal, Schäden, die dann da folgen können. Mhm. Aber wichtig ist es vor allem bei Morbus Crohn, das Rauchen zu lassen. Das
ist wirklich wichtig. Ja. Wie sieht es aus mit Alkohol?
Alkohol kann auch eine Rolle spielen, ist jetzt allerdings nicht so nachweislich, aber wie jetzt bei Rauchen nachgewiesen. Und natürlich ist ein schädlicher Alkoholkonsum absolut zu vermeiden für diese Betroffenen. Aber das, ehrlich gesagt, regelt sich das meistens von selber, weil natürlich durch Alkohol, das kennt ja jeder, der vielleicht mal zu viel trinkt oder getrunken hat, dadurch auch der Darm natürlich angeregt wird und auch Durchfall mit angeregt wird. Und im Grunde genommen
regelt sich
das dadurch auch ein bisschen.
Das macht man denn nicht unbedingt gerne.
Dass man dann sich dann mehr zurücknimmt.
Ja, okay, das stimmt. Das ist dann ganz natürlich der Prozess. Ja, okay. Dann habe ich doch aber einen guten Einblick, was, was da so bei Ihnen gemacht wird bei den DRK-Kliniken Berlin-Köpenick.
Ja, das ist also wirklich ein absolut spannendes Erkrankungsbild, weil es eben nicht nur den Darm betrifft, wie die meisten Menschen so denken, sondern ja, sehr weit umfassend ist und sehr viele spezielle Situationen da zu betrachten sind, ob das eben die Schwangerschaft ist oder Berufseinstieg oder muss man jetzt operieren oder nicht, welche Therapie kommt in Frage oder nicht.
Ja.
Und ich denke, da ist es eben wichtig, eine Anlaufstelle zu haben, wo auch eben die Expertise in allen Bereichen dann vorhanden ist.
Mhm. Ja. Ja, ich glaube, da könnte man ja vielleicht sogar nochmal Folgepodcasts machen, die dann sich nochmal mit den speziellen Gebieten nochmal beschäftigen.
Ja, also man könnte jetzt sicherlich total viele Podcasts damit füllen und es gibt ja auch schon einige. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist, dass mir auch, weil eben diese Erkrankung so dynamisch in der Welt gerade beforscht wird, ja, und immer mehr neue Medikamente auch auf den Markt kommen, da, dass es eben für die Betroffenen auch eine Möglichkeit gibt, an den neuesten Therapien, die gerade beforscht werden weltweit, auch schon teilzunehmen. Und da ist es so, dass wir auch hier ein Studienzentrum haben, an den DRK-Kliniken in Köpenick, wo es möglich ist, an sozusagen globalen Medikamentenstudien auch teilzunehmen, wo diese Medikamente so meistens in der letzten Phase vor der Zulassung sich befinden.
Mhm. Okay.
Und dadurch eben eine mögliche Hoffnung auch nochmal auf ganz neue Wirkmechanismen besteht und das ist natürlich im Rahmen dieser Studien extrem gut kontrolliert. Und da denke ich, dass wir da auch nicht nur eine Möglichkeit bieten für die Betroffenen da teilzunehmen, sondern auch bei anderen Beobachtungsstudien auch eben zu wissenschaftlichen Auswertungen, wie funktionieren die Medikamente, was für Nebenwirkungen treffen auch auf beitragen können. Und das freut mich auch, dass man da jetzt da diese Möglichkeit hier anbieten kann.
Ja, auch das ist doch auch ganz toll. Das macht ja auch nochmal Hoffnung. Ja.
Genau, das ist auf jeden Fall.
Ja. Okay, dann habe ich erstmal auf jeden Fall einen Überblick bekommen und dann kann ich erstmal nur sagen, vielen, vielen Dank, Herr Dr. Moser, dass Sie mich hier so gut aufgeklärt haben.
Ja, also freut mich natürlich sehr für das Interesse und ansonsten kann man sich bei uns natürlich jederzeit auch melden und über die Homepage.
Genau, ich werde das auch nochmal in den Shownotes verlinken und dann
melden. Genau.
Genau. Ja. Super. Ich sage vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen. Einen schönen Tag noch.
Schönen Tag.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu. Thank you.